NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Sie brummen und summen, fliegen und krabbeln, leben in Staaten oder ganz allein. Insekten sind ungewöhnliche und sehr vielfältige Lebewesen. Wissenschaftler finden immer Neues über sie heraus. Auch in der medizinischen Forschung wird diesen Tieren eine immer größere Beachtung geschenkt. Denn von ihren Eigenschaften und Fähigkeiten könnte der Mensch in vielerlei Hinsicht lernen. Genau wie von den Eigenschaften der Spinnen. Darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Die neue Ressource in der medizinischen Forschung. Spinnen und Insekten. Ein weiteres Thema in der Sendung: die Salzwiesen an der Nordsee. Welche Folgen hat der Klimawandel auf sie? In einem neuen Forschungsprojekt wollen Wissenschaftler das jetzt herausfinden. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Die Salzwiesen sind riesige Küstengebiete an der Nordsee. Es handelt sich bei ihnen um immer wieder vom Salzwasser überflutete Regionen, daher auch der Name Salzwiesen. Die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, die sich auf ihnen befindet, stellt ein einzigartiges Ökosystem dar, das nicht zuletzt auch für den Küstenschutz eine große Bedeutung hat. Darum gab es in der Wissenschaft in der Vergangenheit immer wieder die Frage, ob und wie sich die Salzwiesen durch den Klimawandel verändern. Forscher aus Hamburg wollen nun die Auswirkungen der zunehmenden Erwärmung auf dieses Ökosystem besser erforschen. Sie haben dafür ein Experiment an der Nordsee gestartet. Und zwar auf der Hamburger Hallig, einer Halbinsel in Nordfriesland, auf der es nicht nur Salzwiesen gibt, sondern auch ganz eigene Verkehrs- und Vorfahrtsregeln, wie Thomas Schröder festgestellt hat.
Es ist gar nicht so einfach, sich mit dem Auto zur Hamburger Hallig durchzuschlagen. Die Motorhaube berührt das Schaf schon fast, aber das scheint die Tiere hier nicht zu stören. Hupen verbietet sich von selbst in diesem Naturidyll, also bleibt nur aussteigen und die tiefen, entspannten, nass geregneten Wollknäuel zunächst vorsichtig, dann etwas nachdrücklicher zur Seite zu schieben. Der Himmel ist grau, das Gras satt grün und auf den Salzwiesen blüht der Halligflieder in hellem Lila. Reinste Natur, wären da nicht diese transparenten Plastik-Iglus und jede Menge Kabelkram.
Wir sehen hier im Hintergrund die Hamburger Hallig mit den schönen Reetdachhäusern. Und von da kommt unser Strom, der kommt hier per Kabel in die Salzwiese.
Stefanie Nolte von der Hamburger Universität verschafft den Salzwiesen hier eine elektrische Fußbodenheizung. Auf diese Weise will die Forscherin die möglichen Folgen der Erwärmung durch den Klimawandel untersuchen. Für ihr Experiment wurden in rund 9 Quadratmeter großen Versuchsflächen viele Meter Kabel im Untergrund verlegt.
Und zwar haben wir Flächen, die um 3 Grad erwärmt werden, Flächen, die um 1,5 und Flächen, die gar nicht erwärmt werden als Kontrolle. Und man sieht, alle Flächen hier haben einen Aluminiumpfosten und an diesem Pfosten hängen ein paar Kästen dran und diese Kästen dienen verschiedenen Zwecken. Wir haben einmal einen Kasten, der die Erwärmung im Boden steuert. Wir haben einen Kasten, in dem die ganzen Sensoren zusammenlaufen, wo dann unsere Daten aufgenommen werden. Und dann gibt es noch einen Kasten, der ein Verteilerkasten ist und den Strom, der dort ankommt, auf unsere 31 Heizkabel pro Fläche verteilt. Und diese Heizkabel gehen dann bis in 1 Meter Tiefe und erwärmen dann ab nächstem Jahr die Salzwiese hier.
Für erschwerte Bedingungen sorgt die Nordsee. Denn die Salzwiese wäre keine Salzwiese, wenn sie in Teilen nicht 2-mal täglich überspült werden würde. Norddeutschem Wind und Wellen mit all der Elektronik zu trotzen, war nicht ganz so einfach, berichtet denn auch der amerikanische Kollege, der den Hamburger Wissenschaftlern mit seiner Expertise für Klimawandelexperimente in Küstenregionen zur Seite stand. Doch natürlich findet der künstlich erzeugte Klimawandel nicht nur unterirdisch, sondern auch oberhalb der Flächen in der Luft statt. Dazu setzen die Forscher keine Heizung ein, sondern schaffen quasi ein künstliches Treibhaus. Eine Kuppel aus Aluminiumgestänge.
Und diese Kuppeln werden mit unterschiedlich viel Gewächshausfolie bespannt, sodass wir da auch eine unterschiedliche Erwärmung mit erreichen können. Also sie sehen auch, sagen auch viele, aus wie so ein Iglu-Zelt.
Was die Hamburger Küstenökologen hier in Zusammenarbeit mit dem Nationalparkamt Wattenmeer betreiben, ist eine Art Klimawandel im Zeitraffer, um zu schauen, welche Effekte ein Temperaturanstieg auf Pflanzen und Tiere hat. Ein Klimawandeltest sozusagen, der sich natürlich nur auf kleine Flächen beschränkt, um die Natur im Nationalpark nicht wirklich zu gefährden.
Wir messen natürlich die Temperatur. Wir schauen, wie sich die Pflanzen entwickeln, wann sie anfangen zu blühen, wann sie anfangen grün zu werden, wie viel Biomasse, also wie viel Blätter sie produzieren, aber auch wie viel Wurzeln sie produzieren. Wir arbeiten auch mit anderen Kollegen von der Uni Hamburg zusammen, die sich Bodenprozesse anschauen oder die Bodentiere. Und wir schauen auch, inwiefern diese erwärmten Salzwiesen weiter zum Küstenschutz beitragen und wie der Sedimenthaushalt aussieht. Das heißt, wie viel Sediment im Winter durch Stürme hier eingetragen wird oder durch Überflutung.
Die Forschungsergebnisse stehen natürlich noch nicht fest. Aber in einem ist sich Kai Jensen von der Uni Hamburg jetzt schon ziemlich sicher.
Ja, wir gehen davon aus, dass die Temperaturerhöhung zu einer erhöhten Biomasseproduktion führt. Wir gehen davon aus, dass die Vegetationsperiode schneller, früher einsetzt und auch im Herbst länger andauert.
Das könnte positive wie negative Auswirkungen haben. Einerseits würde mehr Pflanzenmaterial eine wichtige Funktion der Salzwiesen noch verstärken, den Küstenschutz. Denn je mehr Pflanzenmasse da ist, desto stärker wird die Energie der Wellen gebremst. Andererseits könnten verschobene Vegetationsperioden in der Tierwelt zu Problemen führen, weil der genaue Brut- und Aufzuchtsprozess durcheinander kommt. Denn es gibt unzählige Arten von See- und Zugvögeln sowie Insekten, die sich speziell an diesen Lebensraum angepasst haben. Neben dem Austernfischer, der bereits jetzt unter der stärkeren Überflutung der Salzwiesen leidet, zum Beispiel der weniger bekannte, wie hieß er doch gleich?
Der Halligflieder-Spitzmaus-Rüsselkäfer, der nur geschlechtsreif wird, wenn er an seinem Halligflieder fressen kann. Ansonsten überhaupt gar nicht. Das heißt, es ist die engste Pflanze-Wirt-Beziehung, die wir so in den Salzwiesen kennen.
Der Halligflieder-Spitzmaus-Rüsselkäfer ist stark von den lila blühenden Pflanzen und vor allem deren Wurzeln abhängig. Ob dieser vom Aussterben bedrohte Käfer von mehr Halligflieder profitieren könnte, ist ebenfalls noch unklar. In 6 Jahren, wenn die Forscher ihr Experiment auf der Hamburger Hallig beenden, wissen wir vielleicht mehr.
Das war ein Beitrag von Thomas Schröder.
After a while I came to see that you adore more women than just me. I waited patiently, but then silently I felt this violence grow inside of me. So tell me, why should I give my love to you? Why should I put my trust in you? I would rather murder you than I get hurt by you. Tell me, why should I give my love to you?
Die Musik, die Sie hören, ist von Chennai. Die CD heißt Someone New. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Die neue Ressource der medizinischen Forschung. Spinnen und Insekten. Zugegeben, erst einmal krabbeln oder fliegen sie. Und von Bienen und Schmetterlingen einmal abgesehen, auch nicht alle zu unserer Freude. Mücken oder zum Beispiel auch Schmeißfliegen sind den meisten Menschen eher lästig oder unangenehm. Aber tatsächlich scheinen diese Tiere so etwas wie eine Apotheke mit sich herumzutragen. Eine Vielzahl an wertvollen medizinischen Wirkstoffen. Ich habe mit Andreas Wilczynskas darüber gesprochen. Er ist Direktor des weltweit ersten Instituts für Insektenbiotechnologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Er untersucht dort, inwieweit sich solche Substanzen auch in unserer Medizin nutzen lassen. Ein Beispiel davon sind Wirkstoffe, die die eben bereits erwähnten, beim Menschen eher unbeliebten Schmeißfliegen in sich tragen. Oder vielmehr ihre Maden. Schwer vorzustellen, dass diese Tiere, von denen manche Arten sich auch gerne auf Kot aufhalten, für den Menschen eine positive medizinische Wirkung in sich haben können. Was hat es damit auf sich?
Da gibt es eine Art, die heißt Lucilia sericata. Also viele Naturvölker benutzen die Maden zur Wundreinigung. Und sie ist auch in zum Beispiel im amerikanischen Bürgerkrieg entdeckt worden. Da hat man festgestellt, dass die Soldaten, die sozusagen nicht geborgen werden konnten und mehrere Tage da gelegen haben, ohne versorgt zu werden, dass die, wenn man sie dann gerettet hat, voll mit Wundmaden waren. Und die haben überlebt, während andere, die ins Lazarett geschleppt wurden, eben nicht überlebt haben. Das liegt daran, dass man zu dieser Zeit keine Antibiotika hatte. Als dann die Antibiotika sozusagen weltweit vertrieben wurden, ist diese Behandlungsmethode ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber sie gerät jetzt wieder in den Fokus des Interesses, weil wir neue Krankheitsbilder haben, wie den diabetischen Fuß. Das heißt, es gibt schlecht heilende oder chronische Wunden und da kann man mit den Wundmaden geradezu spektakuläre Heilungserfolge erzielen.
Wie muss ich mir denn überhaupt so eine Madenbehandlung vorstellen? Also da wurden auf die Wunden Maden gelegt?
Ja, und zwar ist es nicht so, die man in der Natur fängt. Die sind also völlig steril, kommen aus dem Labor. Und dann werden die in solche Biobags, also wie so eine, Sie müssen sich das vorstellen, wie so ein Watteverband reingemacht. Und dann kommen die auf die Wunde und dann können die ihre Substanzen sozusagen, die sie produzieren, abgeben und in die solchen Madenspeichel in die Wunde machen, dann heilt die bis zu 18 Mal schneller. Das ist im Detail noch nicht bekannt.
Warum und wofür produzieren die Schmeißfliegen bzw. ihre Maden solche Wirkstoffe?
Tja, die ökologische Nische dieser Wundmaden ist noch nicht richtig verstanden. Also es gibt auch parasitische Fliegen, also es gibt Larven, die bohren sich in die Haut und fressen da dran, sie sind nah verwandt. Aber die Lucilia sericata, die ist einfach so, dass sie die Wunde, wie gesagt, säubert, sich da drin aufhält, vermehrt und eigentlich nur einen positiven Effekt hat. Und die Maden produzieren also nicht nur solche Substanzen, die die Wundheilung beschleunigen, sondern sie produzieren auch Enzyme, die nur das kranke Gewebe abbauen, ohne das gesunde zu schädigen. Und sie produzieren den ganzen Cocktail verschiedener kleiner Eiweiße, Peptide, die gegen Bakterien und Pilze wirken. Sie desinfizieren, sie reinigen die Wunde und tragen das schlechte Gewebe ab. Und das stimuliert die Wundheilung.
Werden diese Wirksubstanzen bereits eingesetzt?
Da ist das Problem, ich kann nur auf den Markt bringen, was ich auch in größeren Mengen produzieren kann. Und das bildet genau unser Forschungsschwerpunkt in Gießen, also die Insektenbiotechnologie, ab. Was wir eben machen, wir nehmen die Speicheldrüsen dieser Maden und bestimmen alle Gene sozusagen, die abgelesen werden. Also alles, was diese Maden produzieren, versuchen wir die Gene in die Hand zu bekommen und stellen diese Peptide, Eiweiße dann künstlich, entweder synthetisch oder wir exprimieren die dann zum Beispiel in Bakterien. Und dann, wenn sie größere Mengen haben, versuchen wir herauszufinden, welche davon sind besonders wichtig für die Heilung. Und dann geht es darum, die so einsetzen zu können, dass sie für die Behandlung geeignet sind. Das heißt, man kann sie zum Beispiel den Wundgelen beimengen oder auch Pflaster zum Beispiel damit imprägnieren und so die Wundheilung beschleunigen. Das ist ein Forschungsziel, an dem wir gerade arbeiten.
Aber die Schmeißfliege ist nicht das einzige Beispiel für Insekten, die solche Substanzen in sich tragen.
Ja, wir haben eine ganze Reihe von Insekten, die wir untersuchen im Hinblick auf Substanzen, die ein medizinisches Potenzial haben. Bekannt geworden ist zum Beispiel der asiatische Marienkäfer, der sich ja auch in Deutschland ausbreitet. Der kommt ja aus China, wurde zur Schädlingsbekämpfung eingeführt und breitet sich jetzt als sogenannte invasive Art aus. Da verdrängt er auch bestimmte einheimische Arten wie den Zweipunktmarienkäfer. Und vor diesem Hintergrund haben wir das Immunsystem des asiatischen Marienkäfers uns genau angeguckt und haben Substanzen entdeckt, die eine ganz spannende Wirkung haben. Zum Beispiel hat er in seinem Blut, in der Hämolymphe, eine Substanz, die nennt man Harmonin. Und dieses Harmonin haben wir synthetisch hergestellt und können zeigen, es wirkt zum Beispiel gegen Malariaerreger, es hat auch eine Wirkung gegen Tuberkuloseerreger. Und auch gegen Parasiten, die so tropische Erkrankungen machen wie Leishmanien. Da wirkt es relativ gut. Und jetzt stellt sich die Frage, kann ich auf diesem Grundstoff basierend ein Medikament entwickeln? Daran arbeiten wir auch gerade.
Warum hat der Marienkäfer einen solchen Wirkstoff in seinem Blut?
Wir vermuten, dass es einen bestimmten Grund hat. Wir haben nämlich entdeckt, dass der asiatische Marienkäfer voll ist mit Parasiten, die er offenbar selber toleriert. Und diese Parasiten helfen ihm, die einheimische Konkurrenz zu verdrängen. Und wir vermuten, dass der Marienkäfer sich selbst vor seinen eigenen Parasiten schützt, indem er solche Substanzen wie das Harmonin in hohen Mengen anreichert. Er ist dann praktisch gegen die Parasiten immun und andere Käfer, die an seinen Eiern oder Larven fressen, sterben daran.
Wie ist das mit Mücken und Moskitos, die ja auch viele Krankheiten übertragen, also auch Malaria zum Beispiel oder Denguefieber? Krankheiten, die bei den Insekten aber selbst nie ausbrechen. Haben diese Tiere auch dagegen einen Schutz, den man für den Menschen nutzen könnte?
Ja, also wir wissen, dass auch Moskitos, die Krankheiten übertragen, auch ein sehr potentes Immunsystem haben. Auch da haben wir schon Peptide, kleine Eiweiße isoliert und zeigen zum Beispiel, dass die Wirkung von Antibiotika synergistisch erhöhen können. Das heißt, wenn Bakterien resistent geworden sind gegen bestimmte Antibiotika, man gibt dann ein solches Eiweiß aus den Anopheles-Mücken dazu, dann sind die Bakterien wieder empfindlich für das Antibiotikum.
Wenn ich das mal zusammenfasse, wir versuchen uns also vor vielen Krankheiten zu schützen, bei denen es Insekten für sich selbst schon längst geschafft haben. Das heißt, der Mensch kann in der medizinischen Forschung von den Insekten lernen.
Ja, und ich sehe Insekten als riesigen Wirkstoffschrank. Und jetzt geht es darum, wie kann ich die Wirkstoffe aus Insekten für den Menschen nutzbar machen. Und das bedarf einer langen Forschung. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Batterie voller neuer Moleküle, die spannend sind und von denen wir hoffen, dass sie dann irgendwann auf den Markt kommen. Aber sie müssen dann zum Beispiel erst durch Tierversuche und durch an verschiedenen Menschen getestet werden. Das dauert ewig und ist auch sehr teuer. Deswegen brauchen sie da einen langen Atem.
Wie lange wird es denn noch dauern, bis die ersten aus Insekten gewonnenen Wirkstoffe es bis in die Regale in unseren Apotheken schaffen?
Nun, bis wir hier bei uns in der Apotheke was haufen, glauben wir, dass es nicht mehr allzu lange dauert, 3 bis 4 Jahre, weil es auf die Anwendung ankommt. Wenn es etwas ist, was Sie schlucken, wie eine Tablette, dauert es länger, als wenn Sie zum Beispiel eine Salbe herstellen, mit der Sie eine Wunde behandeln. Das geht schneller.
Das war Andreas Wilczynskas, Insektenforscher an der Universität Gießen. It seems we're all the same. Look alike and laugh and search for fame. Still different inside. She's so different inside. Knowing exactly what to do, how to behave so it will not shine through. That she's so fragile inside. So fragile inside. They try to tell her how to be, how to speak, how to do what they please. Nicht nur die Wirkstoffapotheke der Insekten, sondern auch die Fähigkeiten von Spinnen wissen Forscher inzwischen für die Entwicklung neuer medizinischer Behandlungen zu nutzen. Gerade das Spinnennetz, das sich diese Tiere bauen können. Oder vielmehr die Spinnenseide, aus der es besteht. Denn die hat erstaunliche Eigenschaften. Sie ist extrem haltfest, gleichzeitig aber auch sehr elastisch, dünn und leicht. Vor allem ist sie aber für den menschlichen Körper gut verträglich und abbaubar. Das macht sie zu einer Art Wundermaterial für die Medizin. Ob zur Wundheilung oder auch für Hauttransplantationen. Spinnenseide lässt sich vielfältig einsetzen. Jetzt haben Forscher der Universitäten Bayreuth und Erlangen den Nutzen dieser Seide auch für eine neue Herstellungsmethode von künstlichem Herzgewebe erkannt. Daniela Remus mit Einzelheiten.
Jedes Jahr warten allein in Deutschland rund 800 Menschen auf eine Herztransplantation, weil sie ohne ein neues Organ nicht weiterleben könnten. Aber nur 300 Herzen stehen für einen solchen Eingriff jährlich zur Verfügung. Da Herzschädigungen nicht reparabel sind, hoffen deshalb viele Betroffene und Mediziner auf künstlich hergestellte Herzen, an deren Entwicklung Wissenschaftler weltweit forschen. Zum Beispiel auch ein interdisziplinäres Wissenschaftlerteam der Universitäten Bayreuth und Erlangen. Sie haben jetzt herausgefunden, wie sie funktionierendes Herzgewebe herstellen können, und zwar aus Herzmuskelzellen und Spinnenseide.
Das Material, das jetzt eingesetzt wird, da in dem Herzmuskel, das kommt aus der europäischen Gartenkreuzspinne. Die kennt jeder, das ist diese kleine braune, die so ein weißes Kreuz am Rücken hat. Jetzt so Ende August sieht man die vermehrt. Da kommen die in die Paarungszeit und da hängen ganz viele davon rum. Da kommt dieses Material her. Jetzt ganz konkret für diesen Herzmuskel verwenden wir eins der Moleküle, das die Gartenkreuzspinne herstellt.
Erklärt Thomas Scheibel aus Bayreuth. Seit 2002 arbeitet der Biochemiker mit Spinnenseide und sieht in diesem Naturstoff das Biomaterial der Zukunft. Denn Spinnenfäden sind Alleskönner. Sie sind 4-mal so belastbar wie Stahl, können um das 3-fache ihrer Länge gedehnt werden und halten Temperaturen bis 200 Grad aus, ohne zu zerfallen. Damit bringen sie viele der Eigenschaften mit, die für ein funktionierendes Herz unverzichtbar sind, sagt der Herzforscher Felix Engel vom Universitätsklinikum Erlangen, der mit den Bayreuther Forschern zusammenarbeitet.
Die Seide hat jetzt seit wahnsinnige Vorteile, was die allergischen Reaktionen, Entzündungen und die Abstoßung vom Körper angehen. Also man weiß, dass die Seide vom Körper sehr gut toleriert wird. Und darum ist es eigentlich für alle Anwendungen hervorragend. Was fürs Herz besonders spricht, ist, dass man ein sehr stark kontraktiles Gewebe hat. Also werden enorme Kräfte auf das Stützgerüst ausgeübt, wie die Seide. Und jeder weiß ja, dass die Seide eben ein sehr elastisches und sehr stabiles Molekül ist. Und daher scheint es besonders gut geeignet zu sein für die Herzforschung.
Aber neben der mechanischen Beschaffenheit spricht noch ein ganz anderer Aspekt für die Verarbeitung der Spinnenseide, sagt der Biochemiker Thomas Scheibel.
Sie ist von sich aus quasi steril. Bakterien, auch Pilze können nicht auf der Oberfläche anhaften. Deswegen eignet sich sehr gut für Implantatbeschichtungen. Es ist sehr gut körperverträglich. Es gibt keine Immunantwort auf das Material. Und so haben wir das eine zum anderen gebracht und gesagt, naja, was wäre denn, wenn wir diese Gele verdrucken und wenn wir dann auch noch Zellen mit einbringen, um ein künstliches Gewebe zu schaffen.
Das Hauptproblem beim Herstellen von künstlichem Gewebe, Es muss ein Material gefunden werden, das als Umgebung für die Körperzellen funktioniert. Und das heißt, dass sie sich darin wohlfühlen müssen, dass sie darin lebendig bleiben und sich zu einem Gewebe verknüpfen. Innerhalb des gelartigen Materials aus Spinnenseide ist das den Herzmuskelzellen möglich. Und zwar sowohl bei der Vermehrung im Reagenzglas wie auch beim Drucken mit dem 3D-Drucker. Das Gel ist dann das Transportmittel. Aber anders als die Herzmuskelzellen mögen andere Zelltypen aus dem Herzen nicht dieselbe Umgebung. Denn jeder Zelltyp reagiert anders, braucht andere Lebensbedingungen. Und auch die Herzmuskelzellen mögen das Gel aus Spinnenseide erst, seitdem Thomas Scheibel die Seide genetisch verändert hat.
Und wir haben eine kleine Veränderung vorgenommen. Diese Standardseide, mit der wir arbeiten, die ist negativ geladen, hat also eine Ladung auf der Oberfläche. Und die Herzmuskelzellen sind auch negativ geladen auf der Oberfläche. Das hat nicht so gut zusammengepasst. Und wir haben eine kleine Veränderung vorgenommen. Wir haben eine Aminosäure in dieser Spinnenseidensequenz ausgetauscht. Und die Konsequenz davon ist, jetzt wird die Oberfläche der Seide positiv geladen und damit war sie attraktiv für die Herzmuskelzellen.
Thomas Scheibel von der Universität Bayreuth kann diese Spinnenseide künstlich in einem Bioreaktor herstellen, und zwar mittlerweile tonnenweise. Das ist wichtig, denn solange die Forscher Naturprodukte eingesetzt haben, passierte es immer mal wieder, dass die gezüchteten Spinnen nicht genug Seide produzierten. Das ist aber jetzt vorbei. Durch die künstlich hergestellte Seide, eine sogenannte Rekombinante, sind die Wissenschaftler unabhängig von lebenden Spinnen und deren Lebensbedingungen, auch wenn sie von ihren Eigenschaften gelernt haben, betont der Erlanger Herzforscher Felix Engel.
Und das ist ganz wichtig, weil jetzt sind wir in der Lage, diese rekombinante Seide in großem Maßstab und reproduzierbar herzustellen, dass man die medizinisch auch anwenden kann. Und der nächste Schritt ist eigentlich jetzt erst, wie können wir diese Welten hier zusammenbringen, dieses Ingenieurwesen, das Drucken, diese mechanischen Kräfte, die auf die Zellen einwirken und das, was ich mache, die Herzzellen produzieren und hoffentlich dafür sorgen, dass die Zellen überleben.
Ein Menschenherz aus Spinnenseide ist bisher noch nicht entstanden. In ihren Untersuchungen haben die bayerischen Forscher mit Herzmuskelzellen von Nagetieren experimentiert. Aber das hat funktioniert. Die künstliche Spinnenseide hat perfekt mit den Herzmuskelzellen harmoniert. Als nächstes wollen die Forscher die Spinnenseide jetzt auf die menschlichen Herzmuskelzellen abstimmen und dann tatsächlich menschliches Herzersatzgewebe herstellen. Das wird klappen, davon sind sie überzeugt. Aber für das Menschenherz aus Spinnenseide würden wohl noch ein paar Jahre weitere Forschung nötig sein.
Ein menschliches Herz aus Spinnenseide. Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Auch Erkenntnisse über das Gehirn von Insekten können für die medizinische Forschung von unermesslichem Wert sein. Ein aktuelles Beispiel. Zum ersten Mal ist es Wissenschaftlern gelungen, in einem Gehirn den gesamten Schaltkreis des Gedächtnisses zu kartieren. Synapse für Synapse. Jede einzelne Verbindung. Es handelt sich dabei um das Gehirn einer Fliegenlarve. Aber was sollte das über unser Gehirn aussagen? Einiges, sagen Wissenschaftler. Denn durch die neu gewonnenen Erkenntnisse über die Gehirnstruktur dieses Insekts seien nun auch Folgerungen auf die Lern- und Gedächtnisprozesse beim Menschen möglich geworden. Annette Eversberg hat in Erfahrung gebracht, warum.
Fruchtfliegen, Drosophila genannt, sind lästig, gerade wenn sie sich über einen Teller mit Pflaumen, Mirabellen und Stachelbeeren hermachen. Und auch auf dem Kompost sind ihre wenige Millimeter großen Larven alles andere als angenehm. Doch sie wissen genau, was ihnen gut tut und wohin die Fliege fliegen und die Larve kriechen muss, um an ihr Lieblingsfutter zu kommen. Denn so klein diese Organismen auch sind, sie haben ein Gehirn Und dieses Gehirn der Drosophila-Larve ist für Wissenschaftler wie den Hirnforscher Andreas Thum von der Universität Leipzig ein wichtiger Modellorganismus, um mehr über unser eigenes Gehirn zu erfahren. Denn das Fliegengehirn ist klein, aber dafür auch überschaubar.
In der Larve sitzt das Gehirn im vorderen Drittel des Körpers und bildet da sozusagen die zentrale Einheit, die alle sensorischen Informationen von der Hautoberfläche, von dem Kopf, aber auch vom Hinterteil der Larve bekommt über Nervenzellen und die dort dann verrechnet, integriert und die Information wieder zurückschickt über Nervenfasern an Muskeln, an den Kauapparat, denn natürlich das Wichtigste für eine Larve ist zu fressen und zu wachsen.
Die Larve ist also in der Lage zu lernen, wie Menschen, zum Beispiel Kinder in der Schule, aber auch jeder Erwachsene im Straßenverkehr. Aus Eindrücken werden Informationen, so der Wissenschaftler.
Man denke bei Menschen zum Beispiel an eine rote Ampel, die erstmal keine Information hat. Aber man lernt doch relativ schnell, dass rot bedeutet, stehen zu bleiben und grün bedeutet, weiterzugehen.
Alle Nervenzellen, die Hirnforscher in zwei pilzförmigen Zentren des Gehirns der Fliege ausgemacht haben, sind beteiligt, wenn eine Larve lernt, was sie tun soll und was für sie gut ist. Dafür müssen die Nervenzellen untereinander in Kontakt treten. Aber wie machen sie das genau? Das war auch die Frage, die sich Andreas Thum und seine Kollegen in 20 Forschergruppen weltweit gestellt haben und darum die Kartierung des Fliegengehirns vorgenommen haben.
Wenn wir heutzutage über Gehirnforschung reden, wir über oftmals eine schwarze Kiste reden, eine schwarze Box, weil wir nicht wissen, welche Nervenzellen wirklich in dieser Box sich befinden und weil wir auch nicht wissen, wie diese Nervenzellen miteinander verschaltet werden.
Doch die Forscher haben erstmalig Licht ins Dunkel gebracht und was sich in dem Gehirn der Fliege vor ihnen auftat, war tatsächlich vergleichbar mit einem Straßennetz in einer Stadt, wie Bertram Gerber vom Leibniz-Institut für Neurobiologie es bezeichnet hat. Katharina Eichler, Erstautorin der Studie, nimmt uns mit auf diesen Wegen.
Mit der Methode, die wir jetzt benutzt haben, haben wir weitere Zellen gefunden, die man noch nicht kannte. Das wäre zum Beispiel neue Straßen. Und weiterhin haben wir beschrieben, wie die Straßen miteinander verbunden sind.
Noch wichtiger, was passiert auf diesen Straßen oder zwischen den Nervenzellen des Gehirns? Ist der Verkehr so wie auf einer Autobahn oder wie auf einem Feldweg? Oder geht es zu wie auf einer Einbahnstraße? Immer in eine Richtung, Katharina Eichler.
So eine erstmalige Kartierung ist ein unglaublich wichtiger Schritt, um weitere Experimente sehr gezielt machen zu können im Labor. Und zwar können wir nun bestimmte Zellen aktivieren oder deaktivieren und können sehr gezielt Fragen stellen. Damit bekommt man erst einen Grundbauplan sozusagen, mit dem man jetzt arbeiten kann, um weiter herauszufinden, wie Lernen in so einem kleinen Gehirn funktioniert.
Denn das Prinzip des Lernens ist im Grunde das gleiche wie bei uns. Die Larve ist auch wie wir Menschen in der Lage, das Gelernte aus dem Gedächtnis wieder abzurufen.
Über mehrere Stunden hinweg kann die Larve sich bestimmte Dinge merken. Es gibt sogar mehrere Studien, die suggerieren, dass es sogar über die Metamorphose hinweg geht, dass eine Larve etwas lernt, an das sich die Fliege wieder erinnern kann. Und es gibt, das war eine Studie, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben, verschiedene Gedächtnisformen. Und das ist ganz ähnlich wie bei Menschen. Es gibt Kurzzeitgedächtnis, Mittelzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Und auch beim Langzeitgedächtnis, wie bei Menschen, müssen neue Synapsen geformt werden. Das scheinen die Prozesse ganz ähnlich zu sein.
Mit hochauflösenden Mikroskopen und der entsprechenden Computersoftware gelang es den Wissenschaftlern, im winzigen Gehirn der Drosophila-Larve zu zeigen, wie die Nervenzellen an diesen Synapsen oder Kommunikationspunkten laufend Informationen austauschen.
Diese Verbindungen sind nicht unbedingt fix, sondern diese Verbindungen sind modulierbar. Diese Verbindungen können stärker werden oder schwächer werden oder auch ganz verschwinden. Oder man kann auch neue Verbindungen erstellen. Und das sind annähernd 100.000 Synapsen in diesem Lernnetzwerk, die wir markiert haben und dadurch verstehen konnten erstmals, welche Zelle mit welcher Zelle kommuniziert, sozusagen welche Straße mit welcher Straße direkt verbunden ist.
Diese Verschaltungen im Gehirn, die es bei der Fruchtfliegenlarve wie beim Menschen gibt, sind von zentraler Bedeutung, sagt der Neurobiologe und Alzheimer-Forscher Roland Brandt von der Universität Osnabrück.
Generell kann man sagen, dass unsere gesamte Persönlichkeit letztlich von den synaptischen Verbindungen abhängt. Also im Grunde sind wir unsere Synapsen. Das heißt, wenn wir verstanden haben, wie die synaptischen Veränderungen aussehen und wie die sich verändern als Folge von Lernen, dann sagt das schon sehr viel darüber aus, wie wir uns zum Beispiel als Reaktion auf Umwelteinflüsse verändern.
Der Schaltkreis des Gedächtnisses. Annette Eversberg berichtete. Grönland. Wenn wir an die zum Großteil zu Dänemark gehörende Insel denken, dann an ein Gebiet, das von einer dicken Eisschicht bedeckt ist. Im Westen Grönlands hat aber trotzdem in den vergangenen Wochen ein Flächenbrand gewütet, der kaum unter Kontrolle zu bekommen war. Erst Anfang dieser Woche haben die Feuerwehrleute es endlich geschafft. Das Feuer ist gelöscht. Ein Brand, den es in dieser Heftigkeit bisher noch nie auf Grönland gegeben hat. Wie und warum ist er ausgebrochen? Und wie wird er sich auf die Tierwelt auswirken? Guido Meyer ist diesen Fragen auf den Grund gegangen.
Wind, Schnee, ewiges Eis, das ist Grönland. Aber da ist noch mehr. Viele wissen gar nicht, dass diese Eisdecke von einem Grünstreifen umgeben ist. In diesen Randgebieten gibt es Landstriche mit Gras, mit Büschen und mit Mooren. Und genau in diesen Regionen habe es gebrannt, sagt Stef Lamid von der Abteilung für Geowissenschaften und Fernerkundung der holländischen Delft University of Technology. Ein großes Buschfeuer hat dort seit dem 31. Juli gewütet. Dieses Feuer ist das größte, das wir in Grönland je beobachtet haben. Die Brände haben sich auf einer Fläche von etwa 12 Quadratkilometern erstreckt. In Westgrönland ist die Landschaft derzeit ausgetrocknet und damit anfällig für Feuer. Diese Region hat trockene und warme Wochen hinter sich. Es war zum Großteil Torf, der dort gebrannt hat. Wegen der globalen Erwärmung dürften sich solche Feuer künftig öfter wiederholen und auch intensiver werden. Wer oder was genau für das Großfeuer verantwortlich ist, weiß niemand so recht. Die Geowissenschaftlerin Jessica McCarthy von der Abteilung für Geographie der Miami University im US-Bundesstaat Ohio vermutet eine menschliche Ursache. Das Feuer hat nicht weit von einem Wanderweg getobt und nicht weit von einem Jagdgebiet. Wahrscheinlich haben sich Ende Juli dort Wanderer oder Jäger aufgehalten. Ein Lagerfeuer, eine Zigarette oder auch nur der Funkenflug eines Automotors hätte dann genügt, vielleicht von einem Geländefahrzeug. Es gibt nämlich keine Straßen in dieser Gegend. Gras, Gebüsch, Moore, Moos und Flechten, all das hat gebrannt. Was aus dieser Tundralandschaft aufgestiegen ist, war weißer Rauch. Das bedeutet, dass eine ganze Menge Wasserdampf in dem Rauch vorhanden gewesen sein muss. Somit musste auch der Brennstoff des Feuers über viel Wasser verfügen. Das weist auf einen feuchten Boden hin. Wir befinden uns hier auf fast 70 Grad nördlicher Breite und damit im Permafrost. Taut der Permafrost, setzt er Torf frei, also abgestorbenes organisches Material. Es besteht vor allem aus Kohlenstoff. Der reagiert mit dem Luftsauerstoff und es wird Kohlendioxid freigesetzt. Damit haben die Buschbrände in Grönland einerseits zum Treibhauseffekt beigetragen. Und andererseits könnte die globale Erwärmung der Grund für die Feuer gewesen sein. Denn dieser Brand war nicht der erste, aber der größte, der in Grönland je entdeckt wurde. In Alaska, Kanada, Russland und in Skandinavien kommt es jeden Sommer zu Torfbränden. Wir beobachten das seit den 90er Jahren. Für Grönland ist ein solch riesiges Feuer einzigartig. Es hat schon 2001 und 2015 kleinere Torfbrände gegeben. Die haben aber immer nur einen Tag oder so gedauert. Wir können nicht definitiv sagen, dass der Klimawandel an diesem Feuer schuld ist. Aber es ist eine Tatsache, dass es derzeit einfach mehr Brennmaterial gibt. Die Vegetation ist insgesamt trockener. Und das wäre sie nicht, würde sich das Klima nicht erwärmen. In der Gegend um Sisimiut hatte es im Juni so gut wie gar nicht geregnet und im Juli nur halb so viel wie sonst. In den letzten Tagen vor dem Ausbruch des Feuers Ende Juli waren die Temperaturen im Westen Grönlands auf plus 12 Grad geklettert. Das könnte gereicht haben, um durch chemische Prozesse eine spontane Selbstentzündung der trockenen Landschaft auszulösen. Auch wenn es etwa 150 Kilometer nördlich von Sisimiut, der zweitgrößten Stadt Grönlands, gebrannt hat, sind die Auswirkungen der Flammen für die 5000 Einwohner der Stadt dennoch dort zu spüren, genauso wie für Grönland-Touristen. Das Feuer hat zwar nicht in unmittelbarer Nähe bewohnter Gebiete gebrannt, dennoch sind die Menschen dort davon betroffen. Touristen wird derzeit geraten, dort nicht auf Jagd zu gehen. Das Ausbleiben von Jagd- und Wandertouristen bedeutet für die Einheimischen zum einen einen Verdienstausfall, andererseits sind sie auch selbst von den Einschränkungen bei der Jagd betroffen. Die Auswirkungen auf Grönlands Bevölkerung besteht derzeit vor allem in einer Einschränkung im Konsum von Rentierfleisch. Die Menschen dort beziehen einen Großteil ihrer Eiweißquellen durch Jagen und Fischen. Erfahrungen mit kleineren, kürzeren Buschbränden der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Folgen eines Feuers auch lange nach seinem Ende spürbar sind. Rentiere kehren nicht zurück in Gegenden, die abgebrannt sind. Das gilt auch für andere Paarhufer wie Rothirsche, Karibus und Elche. Sie vermeiden verbrannte Landschaften auf Jahre hinaus. Mehr als eine Woche hat es gedauert, bis das Feuer gelöscht war, auch wegen der spärlichen Ausrüstung der lokalen Feuerwehr. Die wird sie nun vielleicht aufstocken, denn das nächste Feuer kommt bestimmt.
Wollen wir hoffen, dass es nicht zu schnell kommt? Guido Meyer berichtete über den Flächenbrand auf Grönland. Schon seit etwa 4 Jahren ist er immer wieder im Gespräch. Der Hyperloop, eine Idee, über die wir hier in Logo auch schon berichtet haben. Sie stammt von Elon Musk, dem Chef eines privaten Raumfahrtunternehmens und Hersteller von Elektroautos in den USA. Bei dem Hyperloop handelt es sich um den Plan eines Hochgeschwindigkeitszuges, der aus Kapseln besteht, in denen alle möglichen Güter, aber auch Passagiere, in Windeseile von A nach B transportiert werden können. Sollte der Zug tatsächlich einmal zum Einsatz kommen, würde er sich durch geschlossene Röhren bewegen, schneller als manche Flugzeuge in der Luft. Mit einem internationalen Wettbewerb will Elon Musk seine Idee nun weiter voranbringen. Die Teilnehmer sollen den Hyperloop umsetzen, also nach ihren Vorstellungen bauen. Auch Studierende aus Oldenburg und Leer haben sich an dem Wettbewerb beteiligt und sich als eines von 24 Teams mit ihrer Konstruktion für die Endrunde qualifiziert. An diesem Wochenende messen sie sich mit den anderen Teilnehmern und lassen dafür ihren Zug auf einer Teststrecke in Kalifornien fahren. Thomas Sambol über den Hochgeschwindigkeitszug, der Nachwuchsforscher aus Niedersachsen.
Mit atemberaubendem Tempo jagt das Transportvehikel durch die stockdunkle Blechröhre. Es sieht aus wie der Triebkopf eines ICE, hat aber nur etwa die Größe eines Sportwagens und ist um ein Vielfaches schneller als der Hochgeschwindigkeitszug der Deutschen Bahn. Der Tacho zeigt unglaubliche 1200 Stundenkilometer. Da halten normale Passagierflugzeuge nicht mit. Soweit die Theorie. Tatsächlich ist die Teströhre des Unternehmers Elon Musk in L.A., in der die besten Hyperloop-Konstruktionen des Wettbewerbs sich beweisen können, aber nur gut 1,5 Kilometer lang. Das reicht nicht, um das schneeweiße, selbstkonstruierte Gefährt der Studierenden aus Oldenburg, Emden und Leer auf die maximal mögliche Geschwindigkeit zu bringen. Mehr als 450 Stundenkilometer werden da wohl nicht drin sein, erklärt Physikstudent Mirko Kemner von der Uni Oldenburg. Aber bisherige Prototypen waren in der Regel nicht mal halb so schnell. Wie die Niedersachsen das machen?
Indem man sich sozusagen den Vorteil eines Flugzeuges auf den Boden holt, und zwar den des geringen Drucks in der Vakuumröhre.
Der Pott, wie die Studierenden ihr fensterloses Fahrzeug mit dem blauen Streifen nennen, rast durch die Röhre wie ein Flugzeug in 60 Kilometer Höhe. Dort oben ist die Luft so dünn, dass sie ein Flugzeug kaum noch ausbremsen kann. Dasselbe gilt im Hyperloop-Tunnel. Die Luft wird herausgepumpt, sodass fast ein Vakuum entsteht. Luftwiderstand und Reibung werden damit auf ein Minimum reduziert. Und das Transportvehikel kann richtig Fahrt aufnehmen, erklärt der 20-jährige Mirko Kemner.
Das soll natürlich so leicht wie möglich sein. Und da ist natürlich wichtig, dass man auf Leichtbau setzt und zum Beispiel viel Aluminium einsetzt, viel Carbonfaser. Und wir sind auch stolz darauf, dass unser Fahrzeug nur 300 Kilogramm wiegt und trotzdem alle technischen Systeme ineinander vereint.
Schlank, windschnittig und schnell. Ihre Konstruktion hat genau die Eigenschaften, mit denen sie die Entwürfe der Konkurrenz übertrumpfen können, glauben die Studierenden aus Niedersachsen. Dafür haben sie einiges anders gemacht als andere Teams. Zum Beispiel keinen großen, schweren Kompressor verbaut, der wie die Turbine eines Flugzeugs für den nötigen Antrieb sorgen soll. Stattdessen brauchen sie nur einen vergleichsweise leichten Magneten. Und der bringt ihren Pott sogar zum Schweben, erklärt Professor Walter Neu.
Bewegt man einen starken Magneten über einem metallischen Leiter, wie zum Beispiel Aluminium in der Schiene, dann erzeugt man mit diesem Magnetfeld eine Bewegung der Elektronen, im Prinzip in Form eines Wirbels. Dieser Wirbel oder ein Kreisstrom entspricht wiederum einem Magnetfeld. Und da beide Magnetfelder gleich gerichtet sind, also Nordpol auf Nordpol oder Südpol auf Südpol, stoßen sich beide Magneten gegenseitig ab und damit kann der Zug in die Schwebe gebracht werden.
Magnetschwebetechnik und Wirbelstrom sind als Antrieb äußerst effizient. Man braucht dafür praktisch keinerlei Strom von außerhalb der Röhre. Das System versorgt sich quasi selbst mit Energie. Nur, man kann mit Wirbelstrom auch bremsen, so wie es moderne ICE machen. Das ist gut, wenn man anhalten muss, aber schlecht, wenn man gerade erst losfahren will. Denn bei niedriger Geschwindigkeit wirkt der Wirbelstrom wie eine angezogene Handbremse. Deshalb haben die Studierenden aus Niedersachsen etwas ganz Besonderes ausgetüftelt. Sie können den Magneten in ihrem Gefährt je nach Bedarf verstellen.
Sodass wir bei geringen Geschwindigkeiten einen hohen Abstand Schiene-Magnet erreichen können und damit einen geringen Bremseffekt. Und bei hohen Geschwindigkeiten, bei dem effizient diese Abstoßung der Magneten genutzt werden kann, wird unser Zug in die Schwebe gebracht und kann damit ohne Reibungswiderstand und ohne Luftwiderstand in der Röhre eine hohe Geschwindigkeit bei ganz hoher Energieeffizienz erreichen.
Rund 50 Studierende haben an dem Hyperpod aus Oldenburg und Ostfriesland mitgearbeitet, ein halbes Jahr lang, zum Teil rund um die Uhr. Sie haben aufwendige Bremssysteme entwickelt, damit ihr 400.000 Euro teures Fahrzeug nicht in Los Angeles gegen die Wand am Ende der Teströhre fährt. Sie haben Kugellager entwickelt, die auch extrem hohe Drehzahlen aushalten sollen, erzählt Student Jasper Halbey. Und
eine weitere Herausforderung stellte dabei dar, dass die meisten Schmiermittel nicht für den niedrigen Druck geeignet sind und dadurch einfach ausgasen würden und die Kugellager sozusagen ohne Schmiermittel laufen.
Doch auch dieses Problem haben die Physik- und Ingenieursstudierenden am Ende in den Griff bekommen. Woher ihre Begeisterung für das Hyperloop-Projekt kommt, der 21-jährige Lukas Eschment erklärt.
Zum Beispiel, dass man dann in Hamburg wohnen kann und in München arbeiten kann. All dies wird möglich sein, sobald der Hyperloop mehrere Städte in den großen Ländern dieser Welt verbunden hat.
Professor Walter Neu und sein Kollege Thomas Schüning freuen sich natürlich über den Elan und die Begeisterung ihrer Studierenden. Doch das Hyperloop-Projekt ist unter Wissenschaftlern hoch umstritten. Viele Forscher halten die Idee für unausgegoren, für nicht realisierbar, vor allem auch aus Sicherheitsgründen. Walter Neu gibt allerdings zu bedenken.
Die Frage einer Ausgegorenheit oder Unausgegorenheit hat sich vor mehr als 100 Jahren bei der Eisenbahn ähnlich gestellt. Auch dort waren Kollegen der Meinung, dass eine Eisenbahn unter gar keinen Umständen schneller als 30 Stundenkilometer fahren könnte, weil ansonsten die Passagiere gesundheitlichen Schaden nehmen würden und auch die Umwelt einen Schaden davon tragen würde.
Unbezahlbar ist das Projekt aber auf jeden Fall für die Studierenden, die ihren selbstgebauten Hyperflitzer jetzt in L.A. in die Röhre schicken dürfen, meint Professor Thomas Schüning. Gut möglich, dass die beteiligten Universitäten ihre Hyperloop-Forschung deshalb in Zukunft noch ausbauen werden.
Die Hochschule Emden-Leer ist bemüht, jetzt ganze Hallen dafür freizuräumen, damit eben halt auch solche Projekte dauerhaft laufen können. Im Moment sind diese Projekte eher in den Laboren der Professoren mit integriert. Wir werden aber jetzt uns bemühen, genau für solche studentischen Projekte dauerhafte Arbeitsplätze zu bekommen.
Das war ein Beitrag von Thomas Sambol.
Aus der Wissenschaft.
Die Zahl der Schmetterlinge geht an vielen Orten Deutschlands stark zurück. Experten haben dazu dramatische Daten vorgelegt. Seit Anfang der 80er Jahre sei die Häufigkeit nachtaktiver Schmetterlinge an untersuchten Stellen in Bayern sogar um mehr als die Hälfte gesunken, sagte der Biologe Josef Reichholf am Montag in Hamburg. Ursache für das Verschwinden der Schmetterlinge sind nach Ansicht des Forschers vor allem der starke Maisanbau in Monokultur und die Überdüngung der Felder. Denn dadurch gäbe es weniger der Pflanzenarten, auf die die Schmetterlinge angewiesen sind. Bundesweite Zahlen zum Rückgang der Schmetterlinge gibt es bisher noch nicht. Schmetterlinge haben eine wichtige Funktion bei der Bestäubung bestimmter Pflanzen und sind eine bedeutende Nahrungsquelle für Vögel. Viele stehen aber inzwischen auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Volkskrankheit Diabetes. Jeder vierte Patient einer Universitätsklinik leidet an Diabetes. Das ergaben aktuelle Untersuchungen von Forscherinnen und Forschern des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung und des Helmholtz-Zentrums. Außerdem fanden die Wissenschaftler heraus, dass Menschen, die Diabetes haben, im Durchschnitt länger in Krankenhäusern bleiben und ein höheres Risiko für Komplikationen bei der Behandlung haben. Insgesamt leidet inzwischen in Deutschland fast jeder Zehnte an der Stoffwechselerkrankung. Anfang der Woche, nämlich am Montag, wurde es in den USA für kurze Zeit dunkel. Die totale Sonnenfinsternis hat Millionen Menschen in ihren Bann gezogen. Ein seltenes Naturschauspiel, das sich von der West- bis an die Ostküste des Landes zog. In 14 US-Bundesstaaten konnten damit Menschen beobachten, wie die Sonne vom Kernschatten des Mondes verdunkelt wurde. Zuerst begann die Sonnenfinsternis an der Westküste im Bundesstaat Oregon. Dann zog sich der Kernschatten des Mondes quer durch die USA, bis das Naturschauspiel im Bundesstaat South Carolina endete. In einem Streifen von rund 110 Kilometern Breite zwischen der West- und der Ostküste herrschte vorübergehend totale Dunkelheit. Es war die erste Sonnenfinsternis seit 99 Jahren, die in den USA landesweit von Küste zu sehen war.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Unser Plastikmüllproblem besteht nicht nur aus weggeworfenen Plastikgegenständen. Es landen auch täglich große Mengen von Mikroplastik in der Umwelt. Kleinste, unsichtbare Partikel. Wir haben schon öfter darüber berichtet. Sie sind zum Beispiel in vielen Seifen, Peelings oder auch in Shampoos enthalten. Das Mikroplastik landet nicht nur in unseren Meeren, sondern auch in Flüssen. Am Institut für angewandte Geowissenschaften an der Universität Tübingen untersuchen Forscher den Mikroplastikgehalt und seine ökologischen Folgen in solchen Binnengewässern. Wie hat sich Ulrike Mix angesehen?
Ich schaue auf einen kleinen Monitor, der über einem Mikroskop angebracht ist. Unter dem Mikroskop ein Träger, auf dem Mikroplastikteilchen sind. Und auf dem Bildschirm sehen die aus wie kleine Steinchen an den Rändern, dunkelgrau, dann nach innen zu werden sie heller, manche sind blau. Das ist Mikroplastik, das Professor Christiane Zarfel und ihre Assistentin Julia Kleinteich aus einem Peeling herausgeholt haben. Deswegen sind die Teilchen auch blau, Frau Zarfel, oder?
Ja, genau. Also im Peeling haben wir eher diese Fragmente. Deswegen sind die auch sehr unregelmäßig, deswegen haben die auch schon eine Farbe. Wir haben hier diese weißen und eher blauen Fragmente von dem Kunststoff dann da drin gefunden und waren selber überrascht, wie viel letztendlich drin war.
In einer Petrischale neben dem Mikroskop liegt hier das extrahierte Mikroplastik. Das sieht aus wie ein weißlich-blaues Pulver. Und solches Mikroplastik ist inzwischen sehr umstritten. Man weiß, es kommt aus Kosmetikprodukten wie eben Peelings oder Shampoos in die Natur. Es kommt bei jedem Waschgang, weil es sich aus der Kleidung herauslöst, in die Natur. Und es wird von den Kläranlagen zumindest nicht komplett zurückgehalten. Es gibt Studien, die sagen, dass bei uns in Bächen und Flüssen die Konzentration noch nicht so hoch ist, dass es bedrohlich ist. Frau Zafel, Sie haben Versuche gemacht mit Daphnien, mit so Kleinstlebewesen im Wasser. Was haben Sie da für Ergebnisse bekommen?
Wir haben die Versuche mit den Wasserflöhen mit Konzentrationen gemacht, die deutlich höher sind als die, die wir in der Umwelt finden. Und deswegen können wir nur sagen, dass wenn diese Konzentrationen in der Umwelt zunehmen, dass wir dann eben auch mit Effekten bei diesen Wasserflöhen rechnen müssen.
Das heißt, die sind ab einer gewissen Konzentration gestorben, oder?
Ja, also der Endpunkt nennt sich Immobilisierung. Das bedeutet, die bewegen sich nicht mehr und das ist ein Indikator dafür, dass sie dann eben auch sterben.
Davon sind wir noch weit weg. Trotzdem geben Sie offenbar nicht Entwarnung. Was untersuchen Sie denn jetzt?
Wir untersuchen auch noch zusätzlich eine sehr umstrittene Hypothese, nämlich dass Mikroplastik dazu führt, dass Schadstoffe vermehrt in Organismen aufgenommen werden können. Und diese sogenannte Vektorfunktion wollen wir uns genauer anschauen und machen dazu dann auch Versuche.
Inzwischen sind wir ein Stockwerk höher gegangen in ein Labor, in dem jetzt getestet wird, wie sich Schadstoffe an Mikroplastik binden. Und dafür hat Julia Kleinteich eine Lösung vorbereitet, eine Flasche, in der Mikroplastik ist und die dreht sich, also wird permanent gerührt, damit das Plastik fein verteilt in der Flüssigkeit ist. Was geben wir jetzt da rein?
Wir geben da jetzt einen Stoff hinein, der oft in Gewässern auch vorkommt, der über Kläranlagen eingetragen wird, Tonalit.
Was ist das?
Das ist ein Duftstoff, der kommt in Waschmitteln oder vielen Kosmetikprodukten als Zusatzduftstoff vor.
Was soll bei diesem Experiment jetzt untersucht werden?
Wir untersuchen hier, wie stark oder wie schnell bestimmte Substanzen an das Mikroplastik binden und wie gut die dadurch transportiert werden können, auch mit dem Mikroplastik, zum Beispiel aus der Kläranlage hinein ins Gewässer.
Schadstoff und Mikroplastik bleiben jetzt so lange zusammen, bis der Schadstoff in das Mikroplastik sozusagen hineingewandert, diffundiert ist. Was haben Sie denn bisher für Ergebnisse? Welche Schadstoffe binden sich besonders gut und wo wird es vielleicht besonders problematisch für uns und für die Umwelt?
Wir haben organische Schadstoffe untersucht, wie zum Beispiel Duftstoffe oder UV-Filter. Und wir wollen auch noch Antibiotika untersuchen, da die ja vor allen Dingen über die Kläranlage kommen. Wir sehen bei allen Substanzen, dass diese sehr stark an die Mikroplastikpartikel binden, einfach weil der Partikel an sich wie eine synthetisch hergestellte Kohlenstoffkette ist und an Kohlenstoff oder ein organisches Material binden diese Substanzen sehr stark.
Dass Schadstoffe aus der Kläranlage rausgetragen werden, das ist ja eventuell schon schlimm genug. Haben Sie denn jetzt Versuche gemacht, wie die Schadstoffe und das Mikroplastik dann wirken?
Wir haben einerseits das an Daphnien untersucht, aber wir haben es auch an Sedimenten untersucht, inwiefern sich die mikrobielle Gemeinschaft in Sedimenten verändert, wenn wir Mikroplastik und Schadstoff hinzugeben.
Wir sind vor allem interessiert an den Bakterien, die im Sediment leben. Die werden immer so ein bisschen übersehen, aber sind natürlich auch wichtig für das Ökosystem Wasser. Und wir haben herausgefunden, dass diese Mikroorganismen auch auf das Mikroplastik reagieren. Also sie reagieren mit einer Veränderung der Artenzusammensetzung und mit einer Reduktion in der insgesamten Diversität. Das allerdings nur bei sehr hohen Mikroplastikkonzentrationen, die wir so in der Umwelt nicht beobachten, wobei man natürlich nicht ausschließen kann, dass bei einer Langzeitexposition diese Effekte auch in der Umwelt auftauchen könnten.
Und die Schadstoffe, wie reagieren die dann auf die jetzt noch, wenn das Mikroplastik die mitbringt?
Das war sehr interessant und das hat uns auch selber ein bisschen überrascht, dass ein Schadstoff, der an Mikroplastik gebunden ist, weniger Effekt auf die Mikroorganismen hatte als der Schadstoff alleine, ohne Mikroplastik.
Darf man jetzt daraus gleich den Schluss ziehen, dass es gut, wenn Plastik im Wasser ist für die Schadstoffe? Oder könnte man auch sagen, der Schadstoff wäre sonst gar nicht da vielleicht?
Ja, also das ist genau der Punkt, den wir uns noch genauer anschauen wollen. Ich betone dabei immer nur, dass das Mikroplastik an sich selbst schon als Schadstoff angesehen werden muss und nicht in die Umwelt gehört.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Ulrike Mix. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Shanai. Die CD heißt Someone New. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.